Hallo, hier spricht Wilter Hütterlust von Pfannenstiel. Ich wünsche viel Spaß und einen wunderschönen Abend beim Herrengedeck mit Andreas Kulik.
Herrengedeck. Fußballkultur. Mit Musik.
FM mit dem Herrengedeck Fußballkultur mit Musik. Am Mikrofon ist Andreas Kulik. Einen schönen guten Abend. Ja, gerade waren das die Presidents of the United States of America mit Video Killed the Radio Star. Und um das Amt des Präsidenten soll es auch in den kommenden knapp 60 Minuten heute Abend gehen. Um das Amt des DFB-Präsidenten nämlich. In etwas mehr als 4 Wochen am 2. März wählt der DFB-Bundestag den Nachfolger von Theo Zwanziger für das höchste deutsche Fußballamt. Bis vor kurzem standen dafür zur Auswahl Wolfgang Niersbach und Wolfgang Niersbach. Es gab nämlich keinen Gegenkandidaten. Seit vergangenem Wochenende aber gibt es diesen möglicherweise und damit auch eine echte Auswahl. Andreas Rüttenauer heißt der Mann, der gegen Wolfgang Niersbach antreten möchte. Er arbeitet als Sportjournalist bei der Taz und ist im deutschen Funktionärswesen ein unbeschriebenes Blatt. In der Otto-Fleck-Schneise, wo der DFB seinen Sitz hat, hat daher wohl auch keiner mit seiner Kandidatur gerechnet. Wie und warum er auf die Idee kam, für das Amt des DFB-Präsidenten zu kandidieren, das kann er uns am besten selbst beantworten. Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen im Herrengedeck, Herr Rüttenauer.
Ja, hallo. Herzlich willkommen bei mir zu Hause hier bei meiner Schwiegermutter, wo Sie mich gerade erwischen.
Ist schön, dass Sie bei Schwiegermutti sehen und noch Zeit für mich haben. Jetzt ist es ja so, Herr Rüttenauer, die FreeFM-Hörer kennen Sie möglicherweise noch gar nicht alle. Vielleicht können Sie sich kurz vorstellen, Sie sind hauptberuflich Sportjournalist bei der Taz, ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Ich bin dort einer der zwei Sportredakteure. Das mache ich seit 2006. Davor war ich ein paar Jahre frei als Sportjournalist unterwegs und wieder davor habe ich etliche Versuche gestartet, was Anständiges zu werden. Ich habe mal Slawistik studiert, ich war auf dem Weg, Hauptschullehrer zu werden und weil ich nebenbei zu viel Kabarett gespielt habe, habe ich für das Studium nicht so viel Zeit gehabt und weil ich zu viel mich für Fußball und Sport interessiert habe, bin ich letztendlich dann als Sportredakteur geendet.
Das heißt, im deutschen Fußballfunktionärswesen waren Sie bisher noch nicht unterwegs?
War ich noch nicht. Ich habe zwar etliche Vereinsversammlungen als Journalist begleitet, aber auf dem Podium als Funktionär habe ich noch nie zu Mitgliedern eines Vereins oder Verbands gesprochen.
Warum haben Sie sich denn dann jetzt, kurz vor der Wahl, entschieden, auch für das Amt des DFB-Präsidenten zu kandidieren?
Ja, mit Kollegen, die für uns arbeiten und den Kollegen aus der Redaktion haben wir besprochen, naja, wer ist denn eigentlich dieser Wolfgang Niersbach? Und dann sind wir auf die Idee gekommen, wie wird er eigentlich gewählt? Dann haben wir die Satzung des DFB mal ein bisschen durchgeguckt und dann haben wir festgestellt, es ist ja unheimlich schwer, da von außen reinzukommen. Ist es denn überhaupt noch zeitgemäß, so eine Satzung ohne dass der Verband von unten nach oben demokratisch aufgebaut wird. Tja, und dann haben wir gesagt, ja, wenn man da mal irgendwie was aufbrechen will, dann muss man seinen Finger heben und sagen, ich will DFB-Präsident werden, ich mache den Gegenkandidaten und dann gucken, dann spielen wir mal ein bisschen Demokratie und schauen, wie der DFB drauf reagiert.
Das heißt, die Entscheidung ist noch relativ jung und erst kürzlich gefallen.
Die ist kurz vor Weihnachten gefallen und eigentlich auch nicht so ganz freiwillig auf mich gefallen. Ich selbst sehe mich da ein bisschen so als Notkandidat. Eigentlich hätten wir Lust gehabt, eine Frau aus dem, die ein bisschen in der Gesellschaft steht, zu finden, die vielleicht bereit wäre, zu kandidieren. Da war der Zeitpunkt der Wahl allerdings noch für den 28. Oktober vorgesehen. Dann wurde der Zeitplan verkürzt auf den 2. März. Es musste ganz schnell gehen und um dann noch einen Gegenkandidaten präsentieren zu können, blieb mir nichts anderes übrig, als zu sagen, ich mach's, ich bin der Richtige.
Ja, jetzt sind Sie also in dieser Rolle, haben ja aber, das, ich nenne es jetzt einfach mal Problem, dass der DFB nach eigener Aussage ein sogenannter Verbändeverband ist. Das heißt, Sie bräuchten nach aktueller Rechtslage einige Fußballverbände oder zumindest einen hinter sich, oder nicht?
Ja, so ist es. Ich habe auch alle angeschrieben. Ich habe erst eine negative Reaktion bekommen. Ich werde das alles nochmal nachtelefonieren. Also ich hoffe nach wie vor, dass mich einer dieser Mitgliedsverbände nominiert, sodass zumindest bei dem DFB-Bundestag am 2. März eine Möglichkeit der Auswahl besteht. Und was ich jetzt den Verbänden immer nur wieder sagen kann, man kann mich ja nominieren. Damit hat man ja noch gar nichts, damit hat man den Herrn Niersbach auch noch nicht fallen lassen. Man muss mich ja dann nicht wählen. Aber schickt mich doch bitte ins Rennen. Dann gibt es einen Wahlkampf, dann gibt es eine Diskussion über Inhalte. Und das ist ja das, was bis jetzt so ein bisschen fehlt.
Gibt es denn da schon Anzeichen, dass einer der Verbände tatsächlich sich für Sie einsetzen und Sie nominieren könnte?
Da gibt es leider noch keine Anzeichen, aber ich bin am Arbeiten. Ich glaube bis zur letzten Minute an meine Chance, auch wenn ich irgendwann vielleicht der Einzige bin, der doch dann glaubt.
Jetzt möchte ich gerade mal kurz erläutern, der DFB-Präsident wird vom sogenannten DFB-Bundestag gewählt. Dieser wiederum konstituiert sich dann aus den Mitgliedern des Präsidiums, Vorstandes, Abgesandten der Landes- und Regionalverbände und obendrauf noch des Ligaverbandes. Das Verfahren ist ja schon sehr eingeengt. Wie hätten Sie es denn lieber?
Also am liebsten würde, wäre es mir, und das ist ja auch Teil meines Programms, wenn man die ganze Struktur aufbricht und das Verbändeverbandswesen im Grunde beseitigt und den Verein öffnet, den Verband öffnet für alle Vereinsmitglieder, die irgendwo in Deutschland organisiert sind. Und es ist ja auch eines meiner ersten Projekte, wäre eine Satzungsänderung anzuregen, die eine Urwahl des DFB-Präsidenten ermöglicht, sodass alle sich beteiligen können an der Diskussion, wie soll es denn eigentlich im Fußball weitergehen.
Das heißt, es ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit der Wahl des Bundespräsidenten, wo ja auch viele sagen, das sollte eher direkt gewählt werden?
Man kann es auf dieses große Feld ziehen, das ist schon richtig, nur beim Fußball hat man es ja bei den Vereinsmitgliedern mit einer schon ausgewählten Gruppe zu tun, die durch ihre Mitgliedschaft gezeigt haben, dass sie sich für Fußball interessieren. Und man hat also im Grunde hat man es mit mehr oder weniger großen Gruppe von Fachleuten zu tun. Insofern ist es keine Wahl für alle, sondern für alle, die den Fußball lieben. Und insofern denke ich mal, alles, was man immer über die Urwahl des Bundespräsidenten sagt, der Populismus spielt eine zu große Rolle und so, das ist beim Fußball nicht das ganz große Problem, weil man es eben mit Fachleuten zu tun haben, weil man es mit Leuten zu tun haben, die sich schon für ein bestimmtes Thema interessiert haben durch ihre Mitgliedschaft.
Für eine Satzungsänderung müsste der DFB-Bundestag eine Zweidrittelmehrheit bekommen. Wie schätzen Sie die Chancen denn realistisch ein, dass sich da was ändern könnte? Und wer sollte denn den Antrag einreichen?
Ja, den Antrag, den könnte ich als Präsident dann natürlich einreichen. Ich glaube nicht, dass das so schnell gehen wird. Aber wenn wir mal die Idee losgetreten haben und sozusagen die Idee einer Sportdemokratie formuliert haben, dann denke ich, dann werden viele Personen aus dem öffentlichen Leben, dann wird auch die Politik sich vielleicht dafür interessieren und sagen, lasst uns doch den Versuch wagen, den Sport in Deutschland neu zu organisieren und das so ein bisschen angegraute Funktionärswesen zu erneuern. Ich glaube, das könnte eine große Welle mal werden. Ist allerdings kein kurzfristiger Plan, der zu verwirklichen ist, sondern das wird sicher seine Zeit dauern.
Ja, das kocht im Moment noch auf kleiner Flamme, Sie haben es gerade gesagt. Und Sie haben auch Musik ausgesucht heute Abend, was ich besonders schön finde. Und wahrscheinlich dazu passend Fire is Low von Freshly Ground. Das hören wir uns jetzt gleich mal an. Und dann noch Umberto Tozzi mit Ti Amo.
When the fire is low, when the fire is low.
Herrengedeck Fußballkultur mit Musik. Ja, am Telefon habe ich immer noch Andreas Rüttenauer. Er möchte gerne Gegenkandidat von Wolfgang Niersbach bei der Wahl zum DFB-Präsidenten werden. Herr Rüttenauer, wieso gerade Umberto Tozzi und Ti Amo?
Ja, Ti Amo, da ist natürlich der Fußball gemeint, den ich liebe. Und entstanden ist das Ganze eigentlich durch so ein Video, das wir gedreht haben von meiner ersten Rede, die ich an die Fans gehalten habe als Präsidentschaftskandidat. Und das Video endet mit einer Einspielung von Ti Amo. Und ich habe mir gedacht, das muss die Hymne meiner Bewerbung werden.
Das heißt, dieses Lied wird Sie durch den Wahlkampf verfolgen?
Ja, und ich hoffe, dass ich nicht größeren Schaden nehmen werde.
Das wünschen wir Ihnen. Jetzt haben Sie ja in Ihrem Manifest 2020 oder 2020, so heißt das, haben Sie Ihre Vorstellungen, Ihre Forderungen, sozusagen Ihr Programm niedergeschrieben. Können Sie die Kernaussagen Ihres Manifests mal kurz erläutern?
Ja, den ersten Punkt, den haben wir ja vorhin schon angesprochen, das ist eine Demokratisierung des Verbandes. Ein zweiter Punkt, der betrifft die Kommerzialisierung. Da bin ich dezidiert der Meinung, dass der Fußball, der von den Mitgliederbeitragszahlenden Menschen gezahlt wird, sich nicht so unterbuttern lassen sollte vom Profifußball, weil er seine Macht, die er durchaus hat, ausspielen sollte und dass uns dieses Ganze nicht entgleitet, dass nicht diese paar Vereine mit diesen sehr, sehr vielen Millionen das ganze Fußballleben in Deutschland diktieren. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass der Fußball seine gesellschaftliche Rolle akzeptieren muss, dass er aktiv gegen Rassismus, gegen Antisemitismus und Schwulenfeindlichkeit vorangehen sollte. Das ist beim Fußball sehr schwer und da würde ich sagen, das Erste, was der Fußball machen muss, ist in dieser Stelle zu sagen, wir haben ein Problem und es darf nicht verleugnet werden, dass es da Probleme gibt.
Sie sprechen in Ihrem Manifest auch an, dass deutlich zu wenig Frauen im DFB-Präsidium sitzen. Wie kommen Sie denn dazu, dass es zu wenig sind? Also ich weiß gar nicht, wie viel sind es denn?
Es ist in diesem mehr als 20-köpfigen Gremium eine Frau.
Eine einzige?
Und es sind ja natürlich viel weniger Frauen organisiert im DFB als Männer. Aber da ist die Quote ist, etwa bei 1:6 und im Präsidium ist es 1:20. Also nicht mal die Mitglieder sind zahlenmäßig, arithmetisch vertreten. Und was natürlich auch kein Zufall ist, die Frau im Präsidium, Hannelore Ratzeburg, ist natürlich für Frauenfußball zuständig.
Das heißt, um auch hier die Gesellschaft ordentlich zu repräsentieren, müsste der Frauenanteil einfach deutlich erhöht werden.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Wenn Sie sagen, der Fußball muss eigentlich zurück zur Basis, ist es dann das, was Sie meinen, wenn Sie von einer Graswurzelbewegung in Ihrem Manifest sprechen?
Ja, ich glaube, da bin auch ich noch nicht so weit, dass ich sagen kann, ich kenne den Fußball in Deutschland. Der tickt auf den kleinen Plätzen in jeder Region vielleicht anders. Und ich glaube, man hat so ein bisschen vergessen zu hören, ja, was sind denn eigentlich die Anliegen? Es gab vor ein paar, ist noch gar nicht so lange her, vor 2 Jahren, eine kleine Protestbewegung im Amateurfußball, als es um das frühe Sonntagsspiel der Bundesliga gab. Er sagt, das ist doch unser reservierter Platz für die Amateurspiele. Wir haben Spieler, die dann vielleicht nicht kommen, weil sie sich das Spitzenspiel am Sonntagnachmittag der Bundesliga angucken wollen. Wir haben Fans, die wegbleiben, weil sie vor den Fernseher gezwungen werden durch diesen Anpfiff. Da hat man mal so ein Lebenszeichen gehört. Und ich glaube, es gibt viel, viel interessante Geschichten da unten, die wir abholen müssen und die dann auch oben im Verband repräsentiert werden müssen.
Ihr Manifest ist auch online zu finden, das kann jeder auch gerne nachlesen und sogar unterzeichnen, falls er das Manifest unterstützen möchte. Wo findet sich die Petition denn?
Ja, die findet sich auf der Homepage meines Arbeitgebers unter www.taz.de/dfb-kandidat. Dort kann man online eine Unterschrift abgeben und wird dann per E-Mail nochmal aufgefordert, das zu bestätigen, sodass das am Ende eine saubere Unterschriftensammlung ist, die gewissen rechtlichen Standards genügt. Ich glaube, bis jetzt sind wir so bei über 500 Unterzeichner oder um die 500 Unterzeichner und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Zahl. Hätte ich mir gar nicht gedacht, dass das innerhalb einer Woche doch so schnell geht.
Ja, Wie hat denn der DFB jetzt eigentlich reagiert? Ich meine, der hat es ja inzwischen auch natürlich mitbekommen. Der kann auch verfolgen, dass ihre Anhängerschaft immer größer wird. Hat er schon eine Stellungnahme abgegeben?
Also was Offizielles gibt es noch nicht. Es gibt so ein paar Stimmen innerhalb des DFB. Ein Ausschussvorsitzender für den Breitensport meinte, na, das ist ja ganz klasse, was der Herr Rüttenauer da sagt. Ich war am Freitag ja in Frankfurt und habe ein paar Präsidiumsmitgliedern mein Flugblatt mit dem Manifest in die Hand gedrückt. Da meinte beispielsweise der Peter Peters, das ist ja ganz hübsch, was Sie da machen. Der Theo Zwanziger meinte, als ich ihn angesprochen habe, ja, das brauchen wir mal sowas. Also das so im Prinzip habe ich das Gefühl, naja, die Ideen, die sind nicht so schlecht. Aber mit mir als Kandidat persönlich können Sie im DFB nichts anfangen. Und was mich am meisten enttäuscht, ist, dass es bis jetzt keine Reaktion von Wolfgang Niersbach gibt, weder schriftlich noch per E-Mail, noch hat er mich angerufen und mein Angebot, mit ihm mal eine Podiumsdiskussion zu führen, hat er bis jetzt auch noch nicht angenommen. Und nicht mal am Freitag, als ich den ganzen Tag vor dem DFB-Gebäude stand, ist er mal kurz rausgekommen, um mich kennenzulernen. Also das hat mich schon ein bisschen enttäuscht.
Das heißt, er hat Sie noch nicht mal über einen Pressesprecher oder so kontaktiert?
Nein, überhaupt nicht. Und das ist meiner Meinung nach auch ein bisschen unsouverän. Ich denke mal, ein Grund, warum ich diese Kandidatur vorangetrieben habe, war ja, ich will wissen, auch was Wolfgang Niersbach vertritt. Deswegen will ich ja den Wahlkampf haben, damit es zu einem Wettkampf der Ideen wird. Aber für was Wolfgang Niersbach steht, weiß leider bis jetzt hauptsächlich er selbst.
Ja, das ist eine Frage, die wollte ich Ihnen nachher noch stellen, aber die können wir auch gerne vorziehen. Also ich habe selbst auch recherchiert, ich habe nichts gefunden. Und Sie als möglicher Gegenkandidat haben also auch kein Programm von ihm in die Finger bekommen?
Nein, es gibt kein Programm. Es gibt kein Programm, es gibt so ein paar Floskeln, dass er ein Mannschaftsspieler ist, dann war seine erste Initiative jetzt so irgendwie den Dialog mit Michael Ballack wieder anzustoßen, so dass man davon ausgehen kann, er wird sich ein bisschen mehr um die Nationalmannschaft kümmern, als das Theo Zwanziger getan hat. Bei der Diskussion um Pyrotechnik verfolgt eine harte Law-and-Order-Linie, so ist es rund um diesen Fankongress in Berlin rausgekommen. Aber das muss man sich so zusammenklauben, ein Programm gibt's nicht.
Ja, wir sprechen gleich noch weiter und dann auch nochmal über den vergangenen Freitag, den Sie unter dem Titel Occupy DFB vor der Otto-Fleck-Schneise verbracht haben. Vorher aber Musik. Deutsche Fußballnationalmannschaft 1974 mit Fußball ist unser Leben und danach Marvin Gaye mit What's Going On im Herrengedeck. Und der DFB-Präsidentschaftskandidat Andreas Rüttenauer, der hat letzte Woche am Freitag angefangen, die DFB-Zentrale in Frankfurt zu besetzen, nenne ich es jetzt mal, unter dem Motto Occupy DFB. Herr Rüttenauer, um was ging es Ihnen dabei?
Ja, ich wollte eigentlich nochmal den mit Nachdruck auf meine Ambitionen hinweisen. Am Freitag war Präsidiumssitzung im DFB eine für die Wahl sehr entscheidende, denn um den fristgerecht diesen außerordentlichen Bundestag einberufen zu können, auf den der Präsident gewählt wird, musste das Präsidium eben an diesem Tag den Beschluss fassen, diesen einzuberufen. Das habe ich zum Motto genommen, dort ein Zelt aufzuschlagen und war ausgerüstet mit einem kleinen Brenner und hatte eine Thermoskanne dabei. habe gewartet, wie die Präsidiumsmitglieder rausgekommen sind, rein, wie sie reingegangen sind, habe mich vorgestellt, habe ihnen mein Papier in die Hand gedrückt und habe Werbung gemacht, sie sollen doch einen Landesverband vielleicht überreden, mich zu nominieren.
Das heißt, wir werden Sie dann morgen früh wieder in der Otto-Fleck-Schneise im Zelt sehen?
Nein, ich habe mein Zelt wieder abgebrochen, im Grunde, weil ich beschlossen habe am Freitagabend, ja, diese Schlacht habe ich gewonnen, weil ich habe mein Zelt aufgebaut und habe das eigentlich auch als Gesprächsangebot verstanden an den Wolfgang Niersbach, der da drin ja saß. Und es hat auch lange danach ausgesehen, als wäre das ein kleiner Wettbewerb, wer gibt zuerst auf, baue ich zuerst mein Zelt ab, kommt er nach mir raus, sitzt er mich aus. Und dann habe ich erfahren, Wolfgang Niersbach ist durch die Hintertür verschwunden. Und dann habe ich mir gedacht, nee, diese Schlacht hat Wolfgang Niersbach verloren. Jetzt kann ich guten Gewissens mein Zelt abbauen. Außerdem hatte ich viele positive Eindrücke von anderen Präsidiumsmitgliedern. Im Grunde war es ein guter Tag für mich.
Ist ja fast schon wie im Krimi, wo dann einer durch die Hintertür rausgeht. Das ist wahrscheinlich auch diese schon von Ihnen angesprochene fehlende Souveränität, mit der Wolfgang Niersbach Ihnen da begegnet, oder?
Ja, ich denke schon. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn er für eine halbe Minute rausgekommen wäre und mich angehört hätte, nett in irgendeine Kamera gelächelt hätte. Dann hätte er eigentlich nur gewinnen können. So hat er verloren.
Das haben Sie ja gesagt, es gab sehr wohlwollende Worte auch. Und damit wir nochmal wissen, wer da so wohlwollend war, möchte ich gerade nochmal sagen, also Theo Zwanziger hat sich durchaus positiv geäußert, Gerd Meyer-Vorfelder, Christian Seifer, das ist der Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga, dann Steffi Jones, die Sportdirektorin des DFB und Vorstandsmitglied Harald Strutz. Ja, gehen da die ersten DFB-Funktionäre schon auf Distanz zu ihrem eigenen Kandidaten?
Ja, das wäre natürlich schön, aber so genau weiß ich nicht, wie ernst Ihre Reaktionen gemeint waren. Ich fand mich auf jeden Fall ganz gut verstanden und war ganz überrascht, als ich zum Beispiel mehrfach gehört habe, ja, Sie brauchen sich gar nicht vorstellen, ich kenne Sie schon. Und dann habe ich Ihnen mein Manifest in die Hand gedrückt und gesehen, das habe ich auch schon gelesen und es stehen ganz gute Sachen drin. Und der Herr Zwanziger meinte, naja, sowas wie eine Gegenkandidatur, das ist das, was wir brauchen und das ist doch nicht schlecht. Und dann dachte ich mir, aha, so ein bisschen scheint sowas wie Demokratiebewusstsein doch Einzug zu halten im DFB. Und wenn Steffi Jones mich anlächelt und auf meine Frage, na, machen Sie doch ein bisschen Reklame im DFB für mich, sagt, naja, schaue ich mal, dann weiß ich zwar, es ist vielleicht nicht ganz ernst gemeint, aber wenn sie mein Papier durchliest, dann habe ich vielleicht schon wieder jemanden überzeugt.
Überzeugt haben Sie, wenn ich es richtig verstanden habe, auch den Chauffeur von Gerhard Meyer-Vorfelder. Und nicht überzeugen konnten Sie den Busfahrer des DFB. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Im Grunde habe ich das Papier ja so formuliert, dass es jeden, der sich für Fußball interessiert, eigentlich angehen sollte. Und der Chauffeur vom Gerhard Meyer-Vorfelder, der hat sich das durchgelesen und sagte, ja, ja, das ist auch ganz interessant. Und der Leiter des Fuhrparks und Busfahrer der Nationalmannschaft, der ist mir regelrecht davon gerannt, als hätte er Angst vor mir oder als würde in dem Papier etwas stehen, das ihn vielleicht seinen Job kostet. Ich weiß es nicht.
Jetzt kann man Ihre Kandidatur ja nicht nur in der Taz und anderen Printmedien, sondern auch im Social Networking verfolgen. Was bekommen Sie denn von den, ich nenne sie mal, die normalen Fußballfans der Republik? Was geben die Ihnen denn für Rückmeldung?
Ja, also das hat eine irrsinnige Brandbreite. Es gibt quasi so eine Art politische Unterstützung, die dieses Demokratieprogramm von mir ein bisschen promoten wollen und die das immer wieder liken, denen gefällt es. Das ist so der Großteil. Andere Diskussionen spielen sich quasi auf einem anderen Feld ab. Ich werde zum Beispiel gefragt, wie ist denn das Bier im Stadion? Darf ich mein Bier wenigstens trinken im Stadion oder sind Sie da dagegen? Das sind so ganz existenzielle Kurvengängerängste oder andere Fragen auch, ja, wie ich denn eigentlich zu der Frage stehe, ob Michael Ballack ein Abschiedsspiel bekommen sollte. Also es gibt so eine Bandbreite, aber bis jetzt muss ich sagen, bewegt sich hauptsächlich auf diesem politischen Bereich entlang der Frage Demokratisierung des DFB.
Jetzt hat ja Wolfgang Niersbach innerhalb des DFB eine relativ starke Lobby hinter sich. Haben Sie denn auch noch jemanden, der Ihr Anliegen vorantreibt? Jean-Marie Pfaff soll sich sehr für Sie eingesetzt haben.
Ja, das war eigentlich ganz witzig. Wir sind vor dem DFB gestanden, dann kam ein sehr gut aussehender, großer, braun gebrannter Mann in weiblicher Begleitung, Jean-Marie Pfaff. Wir wissen nicht genau, was er im DFB wollte. Und habe mich kurz mit ihm unterhalten, habe ihm das Papier gegeben, habe gesagt, machen Sie doch Werbung für mich da drin. Und als er rausgegangen ist, hat er gesagt, ich habe alles versucht, hat mir das Victory-Zeichen gezeigt, ist in sein Auto gestiegen und davongefahren. Also was er wirklich beim DFB wollte, weiß ich nicht. Und was er wirklich für mich dort getan hat, weiß ich leider auch nicht.
Ja, wir machen noch eine ganz kurze Pause und sprechen gleich weiter. Nach wie vor ist hier das Herrengedeck und das war James Brown mit It's a Man's World. Und am 2. März wählt der DFB-Bundestag seinen neuen Präsidenten. Zur Wahl steht dann vielleicht auch Andreas Rüttenauer. Herr Rüttenauer, wie groß ist denn die Chance, dass es Herrn Niersbach auf den Wahlkampf mit Ihnen ankommen lässt?
Ja, mit dem Wahlkampf, das weiß ich nicht so genau, aber ich denke mal, die Zeichen mehren sich, dass er sich vielleicht einer öffentlichen Diskussion doch stellt. Denn was wir in Frankfurt gehört haben und was wir Kollegen so auch gesagt haben, die in regelmäßigen Kontakt mit dem DFB und seinen verschiedenen Presseleuten stehen, wundert man sich selbst im Haus schon an gewissen Stellen darüber, wie unsouverän Wolfgang Niersbach mit der Sache umgeht. Und vielleicht drängt man ihn im DFB irgendwann auch rauszugehen und zu sagen, komm, jetzt sprich mal mit dem Rüttenauer.
Könnte man seine Flucht durch die Hintertür vom letzten Freitag vielleicht auch als Angst vor der Kampfabstimmung deuten?
Ja, als Kandidat, Gegenkandidat bleibt mir fast nichts anderes übrig, als es so zu deuten. Wenn man sich nur in Phrasen wie ich bin ein Macht kommt von Machen und ich weiß, wie man es macht und diese Dinge, die er so gerne sagt, äußert, ja, dann fehlen einem die Argumente. Und wenn man dann mit Argumenten in eine Abstimmung geht, dann wäre ich sehr gespannt, wenn es wirklich an einem Bundestag zu einem Rededuell geht, ob ich ihn dann danach in der Abstimmung nicht doch schlagen kann.
Beim DFB hat man jetzt auch ganz gute, ja, oder doch überwiegend gute Erfahrungen mit der Doppelspitze gemacht. Wenn Sie und Herr Niersbach sich ein wenig annähern könnten, käme dann für Sie eine Doppelspitze gemeinsam mit Wolfgang Niersbach auch in Frage?
Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, denn das, was er mir voraus hat, ist natürlich die jahrzehntelange Arbeit im Verband. Er kennt die Leute im DFB, er weiß, wie die Gremien funktionieren. Und insofern wäre eine Doppelspitze ideal. Ich könnte sozusagen meine neuen Ideen einbringen und er könnte dabei helfen, das in den Gremien durchzusetzen. Also warum nicht? Eine Doppelspitze wäre vielleicht sogar ideal, um meine Ziele durchzusetzen.
Es gibt ja vielleicht einige, die sagen, naja, Herr Rüttenauer, Ihre Absichten sind ja aller Ehren wert, aber wenn Sie jetzt erstmal DFB-Präsident sind, sind Sie mal ehrlich, dann wären Sie doch auch ganz schnell machtbesessen und so eine Art Sonnenkönig. Oder besteht diese Gefahr bei Ihnen nicht?
Naja, das weiß man nie, wie einen die Funktionen verändern. Da gibt es ja viele Studien, die sagen, man hat gar keine Chance, der zu bleiben, der man vorher war. Also das weiß ich nicht, das kann ich nicht versprechen. Natürlich gehe ich mit den besten Absichten dahin und ich weiß aber auch aus meiner eigenen Erfahrung und als Sportjournalist, dass es nicht immer leicht ist, die Unabhängigkeit zu bewahren. Wenn ich zum Beispiel zu den Olympischen Spielen gehe, dann lasse ich mir vom IOC einen Rucksack schenken, prall gefüllt mit sinnlosen Geschenken für die Pressevertreter, ohne mir Gedanken darüber zu machen, ob das vielleicht meine Berichterstattung beeinflussen könnte. Also man hat immer so Punkte, wo man vielleicht schwach wird und so ein Amt kann einen korrumpieren. Ich hoffe natürlich nicht, dass es bei mir so sein wird, aber ich werde alles dafür tun, dass es nicht passiert.
Ja, das mit dem Amt ist ja auch ganz interessant, dass beim DFB diese Amtsübergabe ja nicht nur auf der Präsidentenebene stattfindet, sondern jetzt soll ja auch der DFB-Direktor Helmut Sandrock den Wolfgang Niersbach im Amt des Generalsekretärs im wahrsten Sinne des Wortes beerben. Das unterstützt also Ihre Theorie, dass da die demokratischen Strukturen eigentlich nicht vorhanden sind, oder?
Ja, also ungeschickter hätte das Präsidium ja gar nicht handeln können mit dieser Entscheidung. Da hätte man nach die Wahl abwarten müssen. Was passiert denn mit Wolfgang Niersbach, wenn er nicht gewählt wird? Jetzt ist ein Nachfolger bestimmt. Also ich weiß nicht, also da hat man ein gewaltiges Eigentor geschossen.
Das heißt, nach Ihrem Ermessen müsste auch das demokratisch von der Basis, von den Mitgliedern gewählt werden?
Zumindest, wenn schon eine neue Wahl ansteht, dann muss man die abwarten und man kann den Bundestag nützen, um das zumindest zu diskutieren und den Kandidaten vorzustellen. Stattdessen wird ein Name aus dem Hut gezogen, von dem vorher für diesen Posten nie jemand gehört hat. Also das stinkt gewaltig nach Hinterzimmern und rauchenden Funktionärsköpfen.
Ja, genauso stinkt es auch bei der FIFA übrigens. Und da habe ich mich gefragt, spekulieren Sie nicht auch auf das Amt des FIFA-Präsidenten insgeheim? Denn da liegt doch noch viel mehr im Argen.
Da liegt viel mehr im Argen, aber also da muss ich ganz ehrlich sagen, da traue ich mich nicht hin. Ich lege mich nicht gerne mit der Mafia an. Das ist mir viel zu gefährlich.
Das heißt, wir dürfen kein Occupy FIFA erwarten.
Das dauert sicher noch länger. Aber da muss ich sagen, da muss ich erst ein bisschen Erfahrung sammeln. Da muss man vielleicht mich auch ein bisschen ernster nehmen bei der FIFA. Aber mich jetzt damit anzulegen, nee, das traue ich mich einfach nicht. Die FIFA ist übrigens im Gegensatz zum DFB ist eine Verbrecherorganisation. Und da sich ranzuwagen, so weit bin ich noch nicht.
Das wäre vermutlich auch ein Thema für eine eigene Sendung, denn für heute sind wir mit dem Gespräch erstmal am Ende. Ich danke Ihnen, Herr Rüthenauer. Vielen Dank, dass Sie Zeit für mich hatten heute Abend. Wünsche Ihnen noch viel Spaß mit Ihrer Schwiegermama.
Ja.
Und drücke Ihnen die Daumen im Wahlkampf und hoffe, wir hören noch von Ihnen.
Ja, ich bedanke mich.
Sehr gerne.
Hat sehr Spaß gemacht.
Mir auch.
Okay.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Ja, und das war's vom Herrengedeck Fußballkultur mit Musik am Sonntagabend auf Radio Free FM 102,6 in Ulm. Redaktion Wort und Musik lag bei Andreas Kullig. Jetzt hören wir noch abschließend Musik. Und zwar hat sich der Herr Rüthenauer The Sugar Hill Gang gewünscht mit Rapper's Delight. Ja, und ich bleibe musikalisch beim DFB und spiele Götz Wiedmann mit Frauen und Alkohol. Wir hören uns dann wieder in 2 Wochen. Bis dahin. Ade.
Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike and I like to say hello. To the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie, let's rock. You don't stop, rock the rhythm, and I'll make your body rock.
Ich brauche alle zwei. Sonst geht es mir nicht gut dabei. Anders fühle ich mich nicht wohl. Ich will Frauen und Alkohol.